Fantastisch, vielen herzlichen Dank für diese tollen Lieder. Ich würde am liebsten sagen, ich bleibe heute sitzen und wir hören uns noch einige der Lieder an, denn es ist so wunderschön, diese Lieder zu singen mit Sinn und mit Ausdruck. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend bei diesem doch etwas ernsten Thema hier zusammen sind, um miteinander auch über diese Frage gemeinsam nachzudenken. Am Ende des Lebens, Reue, Perspektive. Ich fragte mich schon, ob das so bewusst gemacht ist, dass am Samstagabend dieses Thema ist. Samstagabend, so das Ende der Woche und dann dieses Thema, so vom Ende des Lebens. Ja, nicht, dass Menschen Angst kriegen und dann gar nicht kommen. Aber dennoch seid ihr da und ich bin euch sehr, sehr dankbar, dass ihr da seid. Deswegen bitte ich euch einmal aufzustehen und euch wieder zu begrüßen mit den Worten: Schön, dass du da bist, ich schätze dich. Gerne dürft ihr wieder Platz nehmen. Einmal die Hand hoch, wer hat heute in den Spiegel geschaut? Wunderbar, es ist wichtig, dass man sich immer wieder im Spiegel anschaut, denn unser Spiegelbild verrät was über uns. Wenn du es mir nicht glaubst, dann mach vielleicht den Test. Hol ein Foto raus, das 10 Jahre alt ist und vergleich denjenigen, der da drauf ist, mit dem, den du im Spiegel siehst. Und schon wirst du merken, dass das Thema des heutigen Abends etwas sehr, sehr Praktisches ist. Etwas, was uns alle betrifft und alle, wir Menschen, die auf dieser Erde leben, wir sind alle letztlich mit diesem Thema eigentlich innerlich sehr, sehr vertraut. Es gibt ein Ende unseres Lebens. Ob dir das gefällt oder nicht, ob du das wahrhaben willst oder nicht, jeder Mensch steht früher oder später vor dieser Frage und muss damit einstimmen, ja, ich bin vergänglich. Die Tatsache, dass wir vergänglich sind, macht was mit uns. Und die Frage ist, was macht sie mit uns? Und es gibt eben diese zwei Möglichkeiten, die auch in unserem Thema stehen. Entweder begreife ich, dass wenn mein Leben zu Ende geht, dann habe ich eine Perspektive, ein Ziel, eine Ausrichtung. Eigentlich freue ich mich drauf, dass dann irgendwann mal am Ende meines Lebens meine Perspektive, auf die ich hingelebt habe, endlich zum Tragen kommt. Das Gegenteil davon ist die Haltung der Reue. Dass man tatsächlich am Ende die Frage stellt, und das war alles? Das soll mein Leben gewesen sein? Mehr war es nicht? Und man blickt reuevoll zurück in die vergangene Zeit. Ein sehr bekannter russischer Dichter, Dostojewski, hat diese Zeilen verfasst, die, glaube ich, den meisten von uns bekannt sind, und ich sie dennoch uns in Erinnerung rufen will. Das Leben lebt man nur einmal, sagte er. Und die Tage, die wir leben, sollten wir so leben, dass wir später im Rückblick nicht schamrot werden über die sinnlos vergeudete Zeit. Die Zeit, die uns gegeben ist, ist tatsächlich eine Zeit, die begrenzt ist. Im Psalm 90 lesen wir schon im Alten Testament diese wirklich nüchterne Feststellung von Mose, der diesen Psalm geschrieben hat, also ein Lied, ein Gedicht, in dem er sich mit der Frage der Vergänglichkeit auseinandersetzt. Und das heißt dort in Vers 3, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Er meint Gott. Er wendet sich an Gott und sagt, du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Zurückkehren bedeutet so viel, er macht sich das bewusst. Ich bin von Gott geschaffen. Der erste Mensch, Adam, wurde aus Staub des Erdbodens geformt und gebildet. Und Gott hauchte ihm den Atem des Lebens hinein und er lebte. Aus Staub ist der Mensch gemacht. Unser Körper besteht aus Mineralien und zu einem großen Teil aus Wasser. Und all das ist hundertprozentig biologisch abbaubar. Das müssen wir uns vor Augen halten. Also ob du jetzt bio lebst oder nicht bio lebst, ist zweitrangig. Am Ende sind wir alle Staub. Im gleichen Psalm beschäftigt sich Mose mit diesen Gedanken weiter und er kommt zu einer noch weiteren ernüchternden Aussage in Vers 10. Er sagt, die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorbei und wir fliegen dahin. 70, 80 Jahre, das Durchschnittsalter, sprachen wir diese Tage schon hier drüber, in Deutschland liegt bei Männern bei über 81 Jahren, bei Frauen über 83 Jahren. Also es ist schon so, dass wir dieses biblische Wort wirklich ernst nehmen. Und dennoch gibt es Menschen, die auch älter werden, Menschen, die über 100 Jahre alt werden. Mein Opa ist knapp 96 geworden. Und er war bis zum Schluss rüstig, hat bis zum Schluss jeden Tag Fleisch gegessen. Man muss das heute sagen, das ist nicht selbstverständlich, nicht? Man diskutiert darüber. Und Mose kommt hier in Vers 12 zu dieser doch sehr bezeichnenden Aussage und die will ich eigentlich als Aufhänger nehmen heute für dieses Thema. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Das ist die Bitte, die er an Gott wendet, sich an Gott wendet und sagt, lass uns weise sein, lass uns unsere Tage zählen. Ach, wenn junge Menschen verliebt sind und auf die Hochzeit hinfiebern, dann zählen sie die Tage, nicht? Dann zählt man die Tage, jetzt nur noch wenige Wochen, jetzt nur noch wenige Tage, man zählt die Tage, man freut sich auf jeden einzelnen Tag und dann ist endlich der große Tag da. So ähnlich geht es manchen Rentnern, habe ich mir sagen lassen. Die zählen auch die Tage, bis es endlich soweit ist. Wie viel mehr sollten wir die Tage unseres Lebens im Blick haben, wenn es um die Ewigkeit geht, wenn es um die Tatsache geht, dass wir vergänglich sind? Ich möchte uns heute Abend ein Bild in Erinnerung rufen. Ein Bild, das wir im Neuen Testament finden. Dieses Thema Vergänglichkeit begegnet uns ja auch in unserer zivilisierten Welt des Westens täglich. Ganz gleich, wo wir auf der Welt leben. Immer dann, wenn du an einem Krankenhaus vorbeifährst oder an ein Krankenhaus gehst. Immer dann, wenn du unterwegs einen Unfall beobachtest. Immer dann, wenn du einen Friedhof betrittst, erleben wir Erinnerungen unserer Vergänglichkeit. Es macht was mit uns. Wir werden nachdenklich. Die Frage ist, was löst es aus? Reue oder Perspektive? Ist es etwas, was mich mit innerer Zufriedenheit erfüllt und ich weiß, ich habe keine Angst vor dem Ende meines Lebens? Oder ist es etwas, was mich zutiefst mit Angst erfüllt, weil ich weiß, mein Leben ist eigentlich sinnlos. Ich möchte uns heute Abend in ein Geschehen hineinnehmen im Neuen Testament. Und es ist eigentlich so der Brennpunkt des Geschehens des Evangeliums. Es ist das Geschehen auf dem Hügel, wo drei Kreuze stehen. Und wir wollen heute Abend aus dem Lukas-Evangelium, aus dem 23. Kapitel, einige Texte miteinander lesen. Sicherlich wird den meisten von uns das bekannt sein, was wir lesen werden. Und dennoch geht es mir darum, uns hineinzunehmen, dass wir uns neu vor Augen halten, was dort eigentlich geschah. Denn man kann das einfach nur als eine historische Tatsache abtun. Manche tun es sogar als etwas, was nur ein Mythos ist und was man nur im übertragenen Sinne sehen muss, ab. Wir wollen uns das heute aus der Perspektive unserer Vergänglichkeit und dessen, was Gott dort eigentlich gemacht hat, ansehen. Lukas Kapitel 23 von Vers 24. Es ist eine Situation, wo Pilatus entscheidet, dass er dem Druck der Menge nachgibt, dass er dem Druck der Forderungen der Menge, die aufgebracht ist, ein Tumult veranstaltet ist, dass er diesem Druck nachgibt. Pilatus aber entschied, dass ihre Forderung erfüllt werde. Er gab aber den los, der eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen war, den sie forderten. Das war Barabbas. Jesus aber übergab ihr ihrem Willen. Und das ist eine bezeichnende Aussage. Pilatus als der Prokurator Judäas, als derjenige, dem die Macht von Rom übertragen war, der für Recht und Ordnung zu sorgen hatte, untersuchte den Fall Jesus. Er schickte Jesus sogar zu Herodes, um Zeit hinauszuzögern. Und dann kam Jesus wieder zu ihm und er untersuchte weiter und es gab Beschuldigungen und all die Dinge, die dort vorgebracht wurden, überzeugten Pilatus nicht. Am Ende kommt Pilatus zu dem Schluss und sagt, das ist nicht richtig, dass wir diesen Mann verurteilen. Er hat nichts des Todes würdig getan. Und die Juden stacheln, die religiösen Führer der damaligen Zeit stachelten das Volk auf. Es war früh am Morgen eines Freitagmorgens. Sie stacheln das Volk auf und sagen, wir müssen jetzt eine Entscheidung herbeizwingen. Dieser Jesus muss unbedingt weg. Das letzte Argument lesen wir in den anderen Evangelien, dass Pilatus einknicken lässt vor seiner eigentlichen Verantwortung als Präfekt, als Rechtssprecher, ist, dass sie ihm vorhalten und sagen, wenn du das nicht tust, dann werden wir dich anschwärzen vor dem Kaiser in Rom. Dann bist du nicht des Kaisers Freund. Und so kam es, dass Pilatus um seine Beziehung zum Kaiser in Rom nicht zu gefährden und somit seinen Status nicht zu gefährden, nachgab und Jesus ihrem Willen übergab. Das ist übrigens eine sehr bezeichnende Bibelstelle, denn Jesus als der Sohn Gottes wird in die Hand von Menschen gegeben und wir Menschen sind grausam. Wir Menschen können sowas von grausam sein. Da brauchen wir uns nur die Berichte der Tageszeitung und der Nachrichten anschauen. Zu was sind wir alles fähig geworden? Dass Eltern ihre eigenen Kinder verhungern lassen. Dass man so grausam miteinander umgeht, dass man es gar nicht ausmalen kann. Jesus übergab ihr ihrem Willen. Wir lesen weiter von Vers 26, und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, der eigentlich mit dem ganzen Geschehen gar nichts zu tun hatte. Sie ergriffen ihn und zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, Jesus nach. Vers 32, es wurden aber auch zwei andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zu rechten, den anderen zu linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber, und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette jetzt sich selbst, wenn er wirklich Christus ist, der Gottes, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben, dieser ist der König der Juden. Am Ende des Lebens. Und immer dann, wenn wir Menschen über das Ende des Lebens, des irdischen Lebens von Jesus nachdenken, dann merken wir in diesem Bericht, in diesem einfachen Bericht in den Evangelien, steckt etwas Bedeutsames drin. das macht was mit uns. Jesus als unschuldiger Mensch, als jemand, der nichts verbrochen hatte, was des Todes schuldig war, wird hingeführt, um wie ein Verbrecher zu sterben. Einer seiner engsten Freunde, Judas, verkauft ihn für 30 Silberlinge und liefert ihn aus. 30 Silberlinge war der Preis für einen toten Sklaven. Und wenn man damals in Israel jemanden so richtig runtermachen wollte und über jemanden so richtig abfällig reden wollte, dann sprach man zu ihm: Du bist nur 30 Silberlinge wert. Und man wusste, das ist der symbolische Wert für einen toten Sklaven. Ein Sklave, der rechtlos ist, den man ohne Wenn und Aber einfach so ausschalten kann. Das war der Preis für so einen Sklaven. Für diesen Preis verkaufte Judas Jesus. Und jetzt sehen wir das Ende eines Mannes, der sein Leben lang dafür sich eingesetzt hat, anderen Menschen Gutes zu tun. Jesus hat sein Leben lang Wunder getan und hat Menschen geheilt. Und jetzt hängt er am Kreuz, er wird gekreuzigt wie ein Verbrecher mit Verbrechern zusammen. Es werden zwei weitere mit ihm hingeführt. Diese zwei, die mit ihm hingeführt werden, sind wirklich Verbrecher. Wir wissen es geschichtlich nicht mit Sicherheit, aber höchstwahrscheinlich waren sie gemeinsam mit Barabbas die Anführertruppe von einem Aufruhr, wo es um Mord und Totschlag ging, worauf wirklich die Todesstrafe stand. Barabbas war freigekommen. Das Volk hatte sich entschieden, unter der Manipulation der hebräischen Führer damals Barabbas freizulassen, einen Mörder. Jesus sollte gekreuzigt werden. Diese drei Kreuze waren vorbereitet gewesen. Diese drei Kreuze waren vorbereitet für Barabbas und diese Henker, die mit ihm zusammen jetzt verurteilt waren. Und an diesem Kreuz hängt jetzt Jesus. Und wir lesen, dass von allen Seiten Spott kommt. Die Welt hat sich von damals zu heute nicht verändert. Es kommt Spott, wenn die Rede von Jesus ist, wenn man davon spricht, dass er ein lebendiger Herr ist, der seine Gemeinde baut, der Menschen in seine Nachfolge ruft, dass das Leben sich verändern muss, wenn man ihm folgt, dass er Leben verändert, Schuld vergibt, Perspektive im Leben gibt, dann haben viele Menschen heute nur Spott und Hohn über, so wie damals auch hier. Die Obersten des Volkes und das Volk und die Soldaten und selbst diese beiden gehängten Übeltäter, selbst diese beiden Verbrecher. Wir lesen weiter von Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn: Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, dass du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan, nichts Unrechtes getan. Auf dieses Bild lade ich dich heute Abend ein, deinen Blick zu richten. Es sind drei Kreuze auf dem Hügel. In der Mitte hängt Jesus, der vorher ausgepeitscht wurde, mit blutigem und zerschundenem Körper. Er hängt an diesem Kreuz und rechts und links von ihm diese beiden Übeltäter, diese beiden Räuber, wie die Luther-Übersetzung es sagt. Und von allen Seiten kommt Hohn und Spott. Wenn du dieses Bild vor Augen hast, dann denk dran, das ist das Ende eines Lebens. Für diese drei Männer an den drei Kreuzen gibt es kein Morgen. Denn der folgende Tag ist ein Sabbattag. Und nach dem jüdischen Recht darf an einem Sabbattag kein Mensch am Kreuz hängen. Und diese drei Männer wissen genau, wir werden diesen Tag nicht überleben. Es ist Freitag. Die Endlichkeit des Lebens wird im Angesicht des Todes erdrückend schwer. Bewusst, mein Leben geht jetzt zu Ende. Und wenn man diese beiden Übeltäter anschaut, dann sieht man an diesen beiden Übeltätern etwas sehr, sehr Bezeichnendes. Auf der einen Seite ein spottender und verhöhnender und lästernder und auf der anderen Seite ein Übeltäter, der am Ende seines Lebens etwas anderes denkt. Der am Ende seines Lebens immer noch ein Gefühl für Gerechtigkeit hat. Der am Ende seines Lebens immer noch den Blick dafür nicht verloren hat, was Recht und Ordnung ist. Und das ist es, was uns Menschen ausmacht. Gott hat uns in unser Herz etwas hineingelegt, nämlich einen Sinn für Gerechtigkeit. Und das kennen wir alle, wenn wir ungerecht behandelt werden. Wenn jemand anders ungerecht behandelt wird, das merken wir, da regt sich was in unserem Herzen, da ist etwas. Manche Menschen überspielen dieses Gefühl und unterdrücken es. Manche schaffen es sogar zum Schweigen zu bringen. Am Ende des Lebens zeigt sich das. Was ist in deinem Herzen übrig geblieben von diesen göttlichen Dingen, die Gott da hineingelegt hat? Und dieser eine Mann, der genauso verurteilt ist, der genauso schuldig ist, der weiß, ich empfange meine Strafe gerecht. Er wendet sich an Jesus mit den Worten und bittet ihn und sagt, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Scheinbar hat er gehört, dass Jesus gepredigt hat, dass er der Messias ist, dass sein Reich kommen wird. Er hat das Reich Gottes verkündigt, das anbricht. Er hat es gehört. Aber in seinem Leben war er in seiner Bande geblieben, aus welchem Grund auch immer. Und jetzt am Ende des Lebens die Konsequenzen. Das ist dein und mein Bild. Wenn wir diese beiden Übeltäter am Kreuz ansehen, dann finden wir uns in einem dieser beiden wieder. Früher oder später werden wir die Konsequenzen für das, was unser Leben mit sich brachte, zahlen müssen, tragen müssen. Und es führt kein Weg daran vorbei. Die Bibel sagt vielmehr, dass diejenigen, die zu Jesus gehören und heute seiner Gemeinde angehören, mit ihm unterwegs sind, mit ihm gemeinsam gekreuzigt wurden, mit ihm gemeinsam begraben wurden, mit ihm gemeinsam auferstanden sind, ist noch ein Indiz dafür, dass dieses Bild ein Bild ist, an dem wir uns entscheiden sollen, wir Menschen, wie sehen wir das Ende letztlich unseres Lebens. Und im Gegensatz zum ersten spricht der zweite Übeltäter zu Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet und spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der Mann, der in der Mitte am Kreuz hängt, hängt dort nicht, weil man ihn gezwungen hat. Hängt dort auch nicht, weil es Konsequenzen gibt, für die er bezahlen muss, die er selbst angerichtet hat, sondern er trägt deine und meine Konsequenz am Kreuz. Und er trägt gleichzeitig die Konsequenz dieser beiden Übeltäter, die rechts und links neben ihm gekreuzigt sind. Die Bibel sagt, die Schuld der ganzen Welt lag auf Jesus, als er am Kreuz starb. Und das Geschehen am Kreuz, das, was Jesus dort erlebt, das wollen wir uns noch etwas näher anschauen. Wir lesen von Vers 44. Und es war um die sechste Stunde. Es ist 12 Uhr mittags, der jüdische Tag beginnt um 6 Uhr morgens, also 6 Stunden später, 12 Uhr mittags. Kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Es waren 3 Stunden Finsternis. Und die Sonne verfinsterte sich. Und der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Diese 3 Stunden Finsternis sind hier ganz knapp beschrieben. Was geschah in diesen 3 Stunden? Woher kam diese Finsternis? Das Ergebnis war, dass der Hauptmann, Vers 47, der das alles beobachtete, als er das sah, was geschah, verherrlichte er Gott und sagte: Wirklich, dieser Mensch war gerecht. Ein römischer Hauptmann, der diese Kreuzigung leitete und letztlich alles zu verantworten hatte, was dort geschieht. Er merkt, dass hier etwas Außergewöhnliches geschieht. Er merkt, dass das hier nicht von ungefähr ist. Einen Mann zu haben, der vom Kreuz aus, selbst am Kreuz hängend, zu einem anderen Gekreuzigten sagt: Du wirst mit mir im Paradies sein. Und dann diese Zeichen, Finsternis, Erdbeben. Das sind Dinge, die ihn überzeugt haben. Was geschah eigentlich während dieser 3 Stunden? Wir können nur mutmaßen. Wir können nur mutmaßen, was in diesen 3 Stunden geschah. Aber ich persönlich denke, dass in diesen 3 Stunden das Entscheidendste geschah, damit ich und du gerettet werden können. Jesus hing am Kreuz und die Finsternis ist ein Symbol dafür, dass die ganze Last meiner und deiner Verschulden, der Sünden, die wir begangen haben und begehen, auf ihm lag. Und der Vater im Himmel wandte sich an seinen Sohn und fragte ihn: Mein Sohn, du warst vor Zeiten im Himmel bereit, auf diese Erde zu gehen, um dein Leben zu lassen für die Menschen. Jetzt hängst du am Kreuz. Bist du bereit, jetzt für die Schuld von Eduard zu sterben? Und dann hat er jede einzelne Schuld aufgezählt, die mein Leben ausmacht. Und Jesus sagte: Ja. Da kam der Nächste dran. Der Peter, die Erika, der Jörn, wer auch immer. Wie das in 3 Stunden möglich ist, alle Menschen aller Zeiten persönlich zu meinen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube es, denn Jesus ist gestorben für die Sünde jedes einzelnen Menschen. Diese 3 Kreuze in der Finsternis. Da steht das eine Kreuz zur einen Seite, wo ein Mann am Kreuz dabei ist, seine letzten Minuten des Lebens zu erleben. Und er erlebt das alles mit. Und in seinem Herzen tut sich nichts. Da bleibt nur noch Bitterkeit, ein steinhartes Herz. Auf der anderen Seite ein Übeltäter, der eins begreift: Ich sterbe hier zu Recht. Und dieser Jesus, der neben mir stirbt, er ist meine einzige Chance, dass ich gerettet werde. Denn ich habe keine zweite Chance, wenn ich ins Jenseits komme. Das ist das Bild, über das wir heute Abend sprechen. Wo bist du? An welcher Seite entdeckst du dich? Früher oder später wird die Schuld, die wir angehäuft haben, uns einholen. Und wir werden Rechenschaft geben müssen für alles, was unser Leben ausgemacht hat. Die Bibel sagt in Johannes Kapitel 3, Vers 36, und das ist ein bezeichnender Vers: Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Und interessant ist, dass in manchen Übersetzungen und die dem Urtext besonders nahe sind, steht tatsächlich das Wort gehorcht. Also der Glaube wird auch mit Gehorsam gleichgestellt. Es steht hier nicht nur einfach, wer das für wahr hält, sondern wer sich dem anvertraut, wer darauf vertraut, ich habe Jesus und weil er am Kreuz gestorben ist, deswegen habe ich ewiges Leben. Und wenn er für mich nicht bezahlt hätte, hätte ich keine Chance. Und wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und auch das ist heute Abend eine sehr ernste Sache, die wir hier ansprechen. Wir leben ja in einer Zeit, wo Gott als der liebe alte Herr im Himmel dargestellt wird, der ja niemand was zuleide tut. Und dann wird gesungen auf Volksfesten wie dem, was heute auch schon wieder begonnen hat. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Am Ende wird doch der liebe Gott uns nicht so grausam verdammen. Aber die Bibel offenbart uns, dass dieser Gott ein gerechter Gott ist, weil er auch in uns Gerechtigkeitssinn hineingelegt hat. Er ist ein heiliger Gott, der Sünde nicht duldet. Er ist auch ein zorniger Gott, der Sünde bestraft. Und auch das muss gesagt werden, wenn man das Evangelium predigt. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es gibt Menschen, die mich dann manchmal fragen, warum ist das so, dass ich in meinem Leben so viel Negatives erlebe? Lauter Unglück, eins nach dem anderen. Mit Gott will ich zwar nichts zu tun haben, aber ich will mein Leben doch in Ordnung leben und es gelingt nicht. Es ist immer wieder etwas, was da dazwischen kommt. Da kommt mir manchmal dieser Gedanke, den äußere ich auch zuweilen. Kann es sein, dass der Zorn Gottes in deinem Leben einfach immer noch da ist? So steht es hier. Du hast Jesus nicht. Menschen brauchen Jesus. Ich und du, wir brauchen Jesus, damit wir gerettet sind, damit wir ewiges Leben haben, damit wir nicht verloren sind. Das Ende unseres Lebens entscheidet letztlich, wo wir hingehen. Entweder ich habe eine Perspektive, wo ich sage, ich weiß, mir sind meine Sünden vergeben, Jesus ist für meine Schuld gestorben und ich kann mich darauf verlassen, dass wenn ich aus diesem Haus rausgehe und ins Auto steige und einen Unfall erlebe und auf der Stelle tot bin, dann bin ich bei ihm. Das ist eine Perspektive, eine Zukunft, auf die ich mich freue. Natürlich tut es mir leid um Menschen, die zurückbleiben werden, die um mich trauern werden. Aber das ist eine Perspektive, für die ich leben will. Ich will bereit sein, Jesus zu begegnen, der Ewigkeit zu begegnen, dem Ende meines Lebens zu begegnen. Oder ist es die Reue und die Angst, die mich letztlich am Ende bewegt? Ich will dich einladen heute Abend, dass du deinen Gedanken darauf richtest und dir diese Frage stellst. Wo bin ich bei diesem Geschehen dieser drei Kreuze auf Golgatha? Und ich bitte dich, dass du von diesen zwei Übeltätern deinen Blick wegwendest und dass du auf das Kreuz in der Mitte schaust. Denn an diesem Kreuz in der Mitte hängt der Sohn Gottes, der für mich und für dich sein Leben gibt. Seine ausgestreckten Arme sind eine Einladung, zu ihm zu kommen. Das Bezeichnende ist, als Jesus hier sagt, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist und im nächsten Augenblick ist er tot. Dass in dem Moment der Vorhang im Tempel zerreißt, von oben bis unten, sagen die anderen Evangelien. Und dieser Vorhang war etwa 10 Meter hoch und etwa 20 Meter breit und er war in etwa 10 Zentimeter dick. Dieser Vorhang zerriss von oben bis unten und für diejenigen unter uns, die sich so ein wenig mit der Tempelaufbaugeschichte kennen und mit der Stiftshütte, die wissen, Es ist der Zugang ins Allerheiligste, wo niemand hinein durfte, weil Gott verboten hatte, dass irgendein Mensch in das Allerheiligste hineingeht, außer einmal im Jahr der Hohepriester. Dieser Vorhang zerreißt. Der Weg zu Gott ist frei. Wir dürfen kommen. Wir dürfen sagen, hier bin ich. Mit der Last meines Lebens, mit all dem, was ich angehäuft habe, mit all den Dingen, die mir leid tun, mit dem Heimlichen und mit dem Offensichtlichen, mit dem, was ich nur selbst weiß und mit dem, wo ich hoffe, dass der andere auch stillhält. All diese Dinge darf ich Jesus bringen. Er kennt es eh. Und er hat Ja gesagt. Er hat Ja gesagt zu mir und zu dir. Er hat Ja gesagt, dass er für uns sein Leben lässt. Und wir dürfen frei werden. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Er reinigt uns von allem Schmutz unseres Lebens. Bei Jesus dürfen wir neu beginnen. Wir dürfen neu starten in ein neues Leben mit ihm, ein Leben mit Perspektive, ein Leben mit Sinn, ein Leben, das er sich wünscht mit uns. Ich will dich heute Abend einladen, dass du dir die Frage stellst: Gehöre ich zu Jesus? Habe ich Jesus? Wohlgemerkt, ich frage nicht danach, ob du ihn hattest. Ich will auch nicht danach fragen, ob du dich mal bekehrt hast. Ich frage, weißt du heute und mit Sicherheit, dass wenn dein Leben zu Ende ist, dass du bei Jesus bist? Kannst du in deinem Herzen sagen, ich weiß, mein Erlöser lebt. Mein Name wird gerufen werden und ich werde, hier bin ich, sagen. Ich werde sagen, hier bin ich, ich bin endlich angekommen. Ich wünschte, es wäre so, dass wir heute Abend das alle sagen könnten. Und ich will dich einladen, dass du es heute Abend festmachst für dich. Ich will dich einladen, dass du einige Augenblicke einfach still bist, um darüber nachzudenken. Es ist ein ernster Abend, an dem es sich lohnt, darüber nachzudenken. Welchem Lebensende gehe ich entgegen? Habe ich die Perspektive des Himmels? Oder habe ich nur Reue und Angst? Und wenn du darüber nachdenkst und merkst, dass dir die Perspektive fehlt des Himmels, dann bitte ich dich heute Abend im Namen Jesu, dass du dem vertraust, was er sagt, denn er spricht die Wahrheit. Vertraue drauf, wer den Sohn Gottes hat, der hat ewiges Leben. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Darauf kannst du bauen. Du musst es heute und mit Sicherheit wissen, wo gehst du hin? Wir wollen gleich miteinander das Lied singen. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Dieses Lied haben wir die letzten Abende schon gesungen. Und ich bitte dich, dass du es mitsingst, wenn du wirklich entschieden bist. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Und ich lade dich ein, dass du heute Abend, wenn du diese Entscheidung festmachst in deinem Herzen, es sichtbar machst, indem du hier nach vorne kommst. Indem du hier dich dazustellst, ich werde hier mit runterkommen und werde auf dich warten. Und ganz gleich, wo du hier in diesem Saal bist, ich bitte dich, komm hier zu mir nach vorne und wir stehen hier gemeinsam, bis das Lied zu Ende ist. Alle dürfen dazukommen. Lass dir keinen Weg zu weit sein. Komm dazu. Und wenn das Lied zu Ende ist, dann werde ich ein Gebet anbieten. Ich werde es vorsprechen. Das ist ein sehr einfaches Gebet, das soll dir helfen, dass du einen neuen Start mit Jesus machst. Das geht so. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deine Einladung gehört und ich öffne dir mein Herz. Ich bekenne dir meine Sünde und ich bitte dich um Vergebung. Und dann werde ich kurz innehalten und dann darfst du all die Dinge sagen, die dir auf dem Herzen liegen, die dir auf der Seele brennen. Das Heimliche, sag es Jesus, bekenne es ihm. Und dann beten wir weiter, danke, dass du am Kreuz auf Golgatha für mich gestorben bist. Bitte komm jetzt in mein Herz und in mein Leben, sei mein Herr. Ich will dir folgen. Ich bitte dich darum, dass du heute Abend diese Perspektive zu deiner Perspektive werden lässt. Lass es dir schenken von Jesus. Wir können uns selbst niemals selbst retten. Ich will dich bitten, lass uns aufstehen und ich bete kurz und dann singen wir dieses Lied und du darfst kommen. Jesus, danke dafür, dass du für uns das getan hast, was wir nie hätten tun können. Unsere Schuld bezahlen. Wir sind bankrott, aber du hast bezahlt. Und du bietest uns Vergebung an und einen Neuanfang. So hilf jetzt bitte denjenigen, denen du es jetzt gesagt hast in ihren Herzen, dass sie es sichtbar machen, dass sie nach vorne kommen, diesen Schritt zu dir gehen. Amen.